Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 83, Miesepeter.
Ja, jetzt sind wir wieder nach 2 Wochen da.
Jo.
In alter Frische, heute nur zu zweit.
Ja, Jessica kann leider nicht, weil technisches Problem.
Ja. Ja, heute haben wir das Thema Miesepeter, haben da auch noch ein Interview mit dabei. Es geht eigentlich darum, so sage ich mal, um das Thema, was mich die letzten 2 Jahre eigentlich schon durchgehend beschäftigt und intensiv vor allem jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr vor allem. Und es ist halt einfach das Thema, wie momentan die Landwirtschaft in der Gesellschaft und in der Politik eigentlich gesehen und dargestellt wird. Mhm. Und wie es eigentlich momentan, ja, aus Sicht des Landwirts, ja, fühle ich mich momentan halt da einfach ein bisschen, ja, in einer schwierigen Lage, sage ich mal so.
Ja.
Genau.
Und der dafür, Peter fühlt sich miese Peter, ja, ne? Deswegen.
Genau, ich fühle mich echt mies. Und dazu haben wir heute auch das Interview mit meinem Vater gemacht oder mit drin, weil ich einfach gerade die letzten 2 Jahre, wo das Thema jetzt eigentlich bei uns auch in der Familie immer mehr aufkam, die Ansicht eigentlich immer ganz interessant fand und vor allem, er ist halt jemand, der einfach dann doch schon 30 Jahre Erfahrung in der Landwirtschaft hat, auf die ich nicht zurückblicken kann auf diese Erfahrung, weil ich halt einfach nur die letzten 10 Jahre intensiv in der Landwirtschaft mitbekommen habe, liegt da ganz klar einfach am Alter. Mhm. Und ja, wird auf jeden Fall sehr interessant und da wollen wir auch nochmal dann ein bisschen drüber diskutieren, über das, was er sagt.
Ja, genau. Wie waren deine Wochen, Peter?
Ja, waren ja jetzt 2, ist gar nicht so viel passiert. Es geht ja jetzt dann doch wieder langsam draußen mit dem Wetter ein bisschen los, dass es wieder, ja, sag mal, ein bisschen sonniger wird, ein bisschen freundlicher wird. Wir hatten zwar immer viel Wind und so, aber doch kam die Sonne wieder ein bisschen raus. In der Außenwirtschaft ging es los, also wir haben jetzt wieder angefangen, mit dem Schlepper auf den Äckern rumzufahren, haben gedüngt, das habe ich jetzt die letzten 2 Wochen mal erledigt. Ansonsten, ja, um auf die ewige Leier der Biogasanlage wieder zurückzukommen, da gehen wir jetzt dann am Mittwoch in Betrieb. Mhm. Da berichte ich dann auf jeden Fall auch nochmal dann erst wieder in 2 Wochen drüber, wie es denn dann war und ob alles geklappt hat und ob jetzt alles so läuft. Aber da sind wir jetzt momentan im Endspurt. Bin ich jetzt auch froh drüber, dass das dann endlich mal abgeschlossen wird.
Ja, stark.
Ja, Thorst, was gibt's beim Farmcast Neues? Da ist ja einiges irgendwie.
Ja, wir haben 2 Mails bekommen. Und zwar eine vom Armin. Fange ich gleich mal an. Der hat uns letztes Mal ja schon mal geschrieben. Und zwar hat er einen Themenvorschlag. Und zwar hat er geschrieben, hallo Farmcast-Team, ihr habt ja bereits zur Düngeverordnung Stellung bezogen. Dabei wurde vor allen Dingen der Stickstoff behandelt. Eventuell habt ihr Lust, zur Düngebedarfsermittlung bezüglich Phosphor etwas zu machen und hier Problematiken zu erklären. Zudem finde ich allgemein das Thema Düngung mit allen Komponenten, Dünger, Bedarf einzelner Kulturen, wann, wie, interessant. Viele Grüße, Armin. Können wir definitiv machen, oder Peter?
Ja, auf jeden Fall finde ich gut und das, ja, sagen wir, das gehört auch mal so ganzheitlich vielleicht auch mal nochmal betrachtet, weil es auch von meiner Sicht jetzt vor allem auch mal das darzustellen und die Problematik auch darzustellen, glaube ich, das ganz gut ist. Also ja, auf Sicht des Landwirts jetzt nochmal, genau.
Vor allem ist der Peter da ja der Profi, was Gülle angeht eigentlich, so der, dein Pulli, den du heute an hast, ist ja auch braun, ne?
Ja, der ist Güllefarben.
Ja, genau. Ja, cool. Passt ja. So, dann hat uns noch Simon geschrieben. Er kommt aus Schleswig-Holstein und hat kürzlich unseren Farmcast gehört zum Thema Bioverbände. Und er meint in meinen Augen einiges Brauchbares dabei, aber auch einige Fake News. Aber okay, er hat da, glaube ich, die Bio-Wanken-Lobby gehört. Ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Aber gut. Ich höre von Vertretern konventionellen Landbaus, man sollte beginnen, miteinander anstatt übereinander zu reden. Ich lehne mich eventuell weit aus dem Fenster und kann nicht für alle reden, aber dann fragt uns doch auch einfach mal. Ich biete euch an, dass ihr euch, sicher nicht zu allen Themen, aber vielen Themen rund um das Thema Bio an mich wenden könnt. Ich wünsche mir, dass ihr auf uns mehr zukommt. Mittlerweile gibt es Bio schon länger und ich denke, die Unkenrufe aus der konventionellen Ecke, die halten das keine 30 Jahre durch, sind längst überholt und wir beweisen, dass wir an Alternativen in der landwirtschaftlichen Produktion arbeiten, ohne die endgültige wahre Produktion zu predigen. Ich selber habe in Nürtingen an der FH studiert und behauptet, dass ich recht guten Einblick in die konventionelle Denkweise habe. So, ich habe den Aufschlag gemacht, ihr seid am Drücker.
Ja, hat mir jetzt dann auch in der letzten Folge ging es auch nochmal zu dem Thema Bio, durch die Jessica eben auf dem Hof. Und ja, aber wir können das ja gerne nochmal von einer anderen Seite dann eben auch betrachten. Danke auf jeden Fall für beide Mails. Mhm. das bringt uns ja immer weiter sowas, das wollen wir ja auch.
Genau.
So. Ja, du hast hier irgendwie, haben wir hier noch was, noch irgendwie zusätzlich was heute mit dabei?
So ja. News oder so? Mir ist was über den Weg gelaufen, so sozusagen. Gelaufen im Sinne von Flüssigkeit. Und zwar Alternative zu Glyphosat. Ein simpler Zucker stoppt das Unkraut, war der Titel. Anscheinend gibt es eine Alternative zu Glyphosat, das haben Wissenschaftler gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um eine Zuckerform, die, ich glaube, aus Blaualgen oder so gewonnen wurde. Und die blockiert da, du kennst dich wahrscheinlich besser aus, genau nach demselben Prinzip wie Glyphosat, aber ist halt nicht schädlich, weder für Menschen noch für Boden, weil es halt ziemlich gut abgebaut werden kann. In den Shownotes haben wir ein paar Links rein, da könnt ihr euch da nochmal belesen. Auch im Deutschlandfunk kam das Thema auf, da könnt ihr es dann auch nochmal nachhören. Den Link haben wir auch da mit drin.
Ja, ist auf jeden Fall interessant.
Ja.
Mal gucken, ob da noch mehr in Zukunft kommt zu dem Thema. Ja, ansonsten, ich denke, dann haben wir es von der offiziellen Seite her.
Genau.
Von der förmlichen Seite und wir gehen mal ins Thema rein.
Mhm.
Ja, und denk am besten, wir hören direkt mal ins Interview rein, Thorsten, oder?
Ja, genau, mach mal. Wer bist du, was machst du und wie ist so dein Bezug zur Landwirtschaft? Stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin der Dieter Scheuenstuhl, komme aus einer kleinen Ortschaft im Großraum Nürnberg, bin 54 Jahre alt, habe 5 Kinder zusammen mit meiner Frau, bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb. Seit gut 30 Jahren bin ich in der Landwirtschaft tätig. Das ist der kurze Umriss.
Man hat das Gefühl, dass die Landwirtschaft in den letzten Jahren verstärkt in der Gesellschaft diskutiert wird. Wie stellt sich das aus deiner Sicht als Landwirt dar?
Die Diskussion in der Gesellschaft ist prinzipiell nur förderlich, egal in welcher Sparte. Wir haben das Problem, in der Landwirtschaft wird viel über die Landwirtschaft diskutiert und wenig mit oder zusammen.
Mhm.
Das stellt sich folgendermaßen dar. Es ist ja bekannt, dass rund 98% der Bevölkerung besser über die Landwirtschaft Bescheid in Anführungsstrichen weiß, als wie die 2%, die sich intensiv damit beschäftigen. Das ist sehr weit verbreitet.
Okay, das stimmt aber in Wirklichkeit natürlich nicht, ne?
Es ist halt so, dass die Landwirtschaft durch das, dass sie die Staatsaufgabe im Wesentlichen mal war und auch noch ist, von der Ausbildung gesehen bis hin zur Beratung, muss man wissen, dass die Ausbildung zu einem praktizierenden Landwirt 6 bis 8 Jahre dauert. Wohlgemerkt, der normale Ausbildungsweg, ich rede jetzt nicht vom Studium. Und da kann man ja schon draus schließen, wenn man das vergleicht mit Handwerk zum Beispiel, dass die Ausbildungsdauer im Schnitt länger ist. Und auch durch das, dass die Ausbildung bei uns in Bayern speziell von staatlicher Seite her gesteuert und überwacht und auch durchgeführt wird, ist davon auszugehen, dass die Ausbildung sehr, sehr gut ist.
Das bekannt, dass Bayern das Bundesland ist, wo die Messlatte ein bisschen höher ist, glaube ich, ne?
Ja, das ist auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung so. Ja, ich will damit jetzt sagen, es wird dann auch oft unterstellt, dass die Landwirte, Anführungsstriche Landwirte, immer so hingestellt werden, als wenn da eine gewisse Unwissenheit vorherrscht.
Sozusagen die dummen Landwirte sozusagen, ne?
Ja.
Krass gesagt. So kann man,
genau, krass gesagt, aber das ist auch weit verbreitet.
Mhm.
Und letztendlich ist der Grund darin, es ist halt sehr viel Unverständnis bei den 98%. Bei manchen Sachen vorzufinden, ganz einfach, weil auch keinerlei Wissen und Hintergrundwissen da ist, um das zu verstehen.
Ich habe das ja auch durch den Peter gemerkt, dass da ganz schön viel dahinter steckt. Also vorher habe ich mir jetzt auch nicht so viel Gedanken gemacht, allgemein auch über das Thema, aber jetzt auch natürlich durch diesen Podcast hier habe ich auch über den Peter ganz schön viel gemerkt, dass man ganz schön viel eigentlich auf dem Kasten haben muss und dass das alles nicht so einfach ist, wie man das so sonst immer von anderen vielleicht auch mitkriegt, ja, oder selber immer mitbekommen hat.
Ja, genauso kann man das umschreiben.
Mhm.
Sehr, sehr breit gefächert, sehr breit aufgestellt muss man sein. Man hat ja immer noch das Problem, die Witterungsabläufe müssen mit einbezogen werden, dann die ganzen anderen Entscheidungen, die dann oft dann im Tagesverlauf manchmal noch geändert werden müssen. Also wenn man irgendwas plant und es kommt dann unvorhergesehene Sachen dazwischen, die sind eigentlich in der Landwirtschaft gang und gäbe. wenn man denkt, wenn man in der Tierhaltung, was dann da alles passieren kann, das kann man nicht planen. Mhm. Genauso ist es draußen in der Außenwirtschaft, dass zum Beispiel in manchen Stellen der Acker vernässt ist oder in der Wiese ein Problem irgendwo auftaucht, das man so nicht gesehen hat. Und man muss immer ständig neu reagieren, neue Entscheidungen auch treffen und dann wieder schauen, dass man trotzdem dann zum Ziel kommt. Das ist also nicht zu vergleichen wie zum Beispiel in einer standardisierten Industrieproduktion, wo die Abläufe standardisiert sind, wie gesagt, und wo alles nach einem bestimmten Schema abläuft. Es ist schwer, das da in der Landwirtschaft so durchzuziehen. Sicherlich muss man natürlich auch, hat man seine Planungen, ne? Die laufen ja ständig im Hinterkopf ab, die dann auch im Wesentlichen jahreszeitlich geprägt sind.
Jetzt kommen wir vielleicht mal zur Politik. Wie siehst du die aktuelle Lage in der Politik im Gegensatz vielleicht zu früher, was so Verordnungen und Gesetze angeht? Wie siehst du das?
Den Bogen zu früher. Mhm. Früher war es Aufgabe, wenn wir jetzt einmal die Nachkriegszeit, wenn wir da beginnen, haben wir ja das Problem gehabt, auch in Deutschland und auch in Bayern, dass wir ein riesen Ernährungsdefizit im Land gehabt haben. Ja, das muss man mal feststellen. Es hat ein Riesenproblem gegeben, die verbliebene Bevölkerung ausreichend zu ernähren. Daraus resultierte dann, dass man sie die Ernährung, die ja aus der Landwirtschaft resultiert, manche vergessen ja das, weil das Zellophan verpackte im Kühlregal gibt es nicht auf den Bäumen, sondern es wird irgendwo produziert. Mhm. Und die Regierung damals hat gesagt, das wird Staatsaufgabe, weil das passiert uns nicht mehr, dass wir in Mitteleuropa, wo wir eigentlich gemäßigtes Klima haben, Böden haben und wirtschaften können, dass man davon leben kann, dass wir da irgendwie eine Hungersnot haben. Dann ist der Staat hergegangen und hat gesagt, gut, als erstes werden wir jetzt einmal die Ausbildung machen, dass wir sauber ausgebildete Landwirte haben. Zuvor, muss man sagen, war das nicht so in der Vorkriegszeit. Ja, das hat man als Landwirt hat man dann einen Ausbildungsberuf gemacht mit Lehrzeit und bis hin zur Meisterprüfung. Das waren nicht so die Anfänge. Und die Hauptaufgabe war, wie gesagt, die Ernährungssicherung. Das heißt, es ist mit allen Mitteln von Staatswegen gefördert worden, die Produktion zu steigern. Das heißt, die Erträge auf dem Acker und im Stall. Der Stallertrag resultiert ja dann von Grünland. Ähnlich ist es auch in der Forstwirtschaft. Die Forstwirtschaft ist dann auch von staatlicher Seite beaufsichtigt worden und beraten worden. Aber bleiben wir mal bei der Landwirtschaft und bei der Ernährungssicherung. Mhm. Das ist dann in die 50er Jahre, hat sich das dann schon sehr gut gemacht. Das heißt, die Ernährungssicherung war da, da hat es ja richtig fette Jahre gegeben, bis in die 60er Jahre hinein. Und dann der Wohlstand fand ja dann letztendlich seinen Höhepunkt in den 60ern. Oder Ende den 60ern, man muss da sehen, in unserer Ortschaft, da waren wir 7 Betriebe, in der Nachbarortschaft weit über 20. Und da hat jeder einen neuen Schlepper gekauft und hat jeder fast einen eigenen Mähdrescher gehabt, auch wenn er noch nur 3 oder 5 Hektar zum Dreschen gehabt hat. Und entsprechend Bodenbearbeitungsgeräte und so weiter und so fort. Und es hat auch jeder einen Stall oder eine Scheune gebaut oder sein Haus renoviert. Es war einfach auch Finanzkraft da im ländlichen Raum, die aus den steigenden Erträgen erwirtschaftet worden ist, die dann aber wieder die Finanzkraft der Wirtschaft zugutekommen ist. Mhm. Und so einen wesentlichen Teil resultiert daraus auch das sogenannte Wirtschaftswunder. Weil das war ja nicht nur vor uns so, das war ja im ganzen Land so. Und die Abertausenden an kleinen, heute sind es kleine Schlepper mit 12 oder 15 PS, oder auch die Tausenden an Mähdreschern oder auch in der Bauwirtschaft. Das hat also enorm zum Wirtschaftswunder beigetragen, muss man sagen. Gut, Ernährungssicherung. Dann ist weitergegangen. Dann hat die Chemie in der Landwirtschaft mehr zunehmend eine Rolle gespielt, weil man gemerkt hat, durch die höheren Träge. Die Düngung hat man da schon praktiziert, also die sogenannte Mineraldüngung, das heißt künstlich hergestellter Stickstoff zum Beispiel, der aus der Luft generiert wird und dann der Pflanze zugefügt wird, das hat man schon gehabt, aber da haben dann die Krankheiten zugenommen. Ein ganz normaler Vorgang. Und dann hat die Chemie da Lösungen gefunden. Zuerst hat es ja die Unkrautmittel gegeben, die hat es ja dann schon vor dem Krieg gegeben und dann sind später die Unkrautmittel sind spezifiziert worden. Dann sind die Beizen gekommen, dass man die samenbürtigen Krankheiten zurückhält und dann auch die ganzen Blattkrankheiten, wo man dann zu tun hat, also die Pilzkrankheiten und auch tierische Schädlinge wie Schnecken oder Blattläuse, hat es dann Lösungen gegeben. Diese Mittel sind aber alle damals schon von der Biologischen Bundesanstalt geprüft worden und zugelassen worden und dann auch der Aufwand pro Hektar und wie das angewendet wird, das ist alles damals schon beaufsichtigt worden. Das hat dazu geführt, dass die Träge weiter gestiegen sind. Ja. Mhm. Die Ernährungssicherung war mittlerweile schon gegeben. Die staatliche Beratung und die staatliche Ausbildung hat weiter aufs Gaspedal gedrückt, die ganze Produktion zu intensivieren, wollen wir so sagen, und das Letzte an Ertrag herauszuholen. Das hat dann in die 70er Jahre schon dazu geführt, dass die ersten Milch Seen und Butterberge und dann auch Fleischberge entstanden sind, die ja dann europaweit schon waren, weil mittlerweile haben wir ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gehabt, die Urform der jetzigen EU. Mhm. Und dann hat man gemerkt, naja, eigentlich ist ja viel zu viel da. Dann hat man Geld in die Hände genommen und hat die Überschussproduktion auf dem Weltmarkt vercheckt. Hat aber vergessen, das festgebundene Gaspedal der Produktion und der Produktionssteigerung vielleicht etwas zu lockern. Mhm. Das heißt, auch in meiner Ausbildungszeit war nur in Vordergrund standen die Intensivierung, bessere Erträge, Leistung pro Hektar, Leistung pro Tier. Das alles andere war zuerst einmal zweitrangig. Das hat weiter dazu geführt, dass man zum Beispiel bei der Milch war das so, dass man dann gesagt hat, ja, wir können nicht so weiter produzieren, wir bringen es eigentlich nicht mehr los in den 80er Jahren. Dann haben wir gesagt, gut, dann wird jetzt einmal die Menge festgeschrieben. Kriegt da jeder eine bestimmte Produktionsmenge nach verschiedenen Kriterien zugeteilt und die ist dann fest. Mhm. Hat man dann gemacht. Gut, dann hat dann drunter noch solche Sachen gegeben wie Schlachtprämien. Wenn du deine Kühe dann verkauft hast zum Schlachten, hast dann noch Geld gekriegt. Das waren die ersten Auswüchse der Überproduktion. Letztendlich, wenn ich so zurückdenke, können die Bauern, Anführungsstriche, am wenigsten dafür. Es liegt an der Steuerung, die sich der Staat nach dem Krieg an sich gerissen hat und bis heute noch vorliegt. Das ist eine Fehlsteuerung gewesen, das hätten wir früher erkennen müssen. Ja, die Geschichte geht dann natürlich weiter. In den 90er Jahren ist weiterhin, die Chemie ist ja nicht stehen geblieben, der Fortschritt war da. Man hat immer bessere, in Anführungsstrichen, Mittel gefunden, die weniger Rückstände gemacht haben und die sehr spezifisch gewirkt haben, zum Beispiel nur noch auf einen Schaderreger und alle Nützlinge, die an Nützliche haben es dann in Ruhe gelassen. War ja früher eigentlich so nicht der Fall. Dann hat man die Düngung weiterhin untersucht. Früher ist die sogenannte organische Düngung, also Güllemist, Jauche, mehr oder weniger überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und dann erst in den 90ern haben wir sie da zurückbesonnen, dass sie ja auch sehr große Nährstoffreserven sind und die ausbringen Zeit und Menge durchaus einen sehr positiven Effekt haben. Ja, das hat man dann erkannt und hat es dann weiterentwickelt bis heute. Ja, machen wir einen großen Sprung bis heute. Und heute ist es so, dass die organischen Nährstoffmengen stark reglementiert sind und festgeschrieben sind, wieder pro Hektar Ausbringfläche. Ich glaube, das habt ihr schon mal diskutiert, das Sache mit der Düngeverordnung und so weiter und mit dem Düngeranfall.
Mhm. Ja.
Ja, es war totaler Wandel. Die Leute, wo ausgebildet worden sind, wie zum Beispiel mein Herr Sohn, der Peter, der ist ja immer noch in der Schiene ausgebildet worden, Ertragssteigerung und die Leistung pro Einheit führt letztendlich zum Betriebserfolg. Ja, es hat sich im Prinzip nichts geändert. Ich bin seit vielen Jahren in der Hochschule im Prüfungsausschuss Und da habe ich einmal eine Diskussion mit meinen Professoren in einer ruhigen Stunde angefangen und habe gesagt, mir fehlt bei euch die Innovation. Hm. Es passiert nichts Neues. Es ist letztendlich das Gleiche, was ich gelernt habe. Ja, und das ist das, was, ja, was eigentlich fehlt. Das Innovative. Es gibt immer irgendeinen anderen Weg. Ja, oder einen zusätzlichen, gangbaren Weg, um zu schauen, dass man trotzdem wirtschaftlich nicht unter die Räder kommt und den Willen des Verbrauchers auch noch erfüllt. Ja, weil wir so unschreiben. Sehr fruchtbar war das nicht, weil sie sind ja angehalten, weil da haben wir ja wieder die Ausbildungspläne, genau wie in jeder anderen Schule auch, die ja von Staats wegen vorgegeben sind, das wissen wir ja. Ja, momentan ist es so, dass durch Verbände und Kräfte, die vor außen praktisch auf die Landwirtschaft wirken, die sind ja in der Presse weitgehend bekannt, zum Teil meiner Meinung nach zu wenig wieder, am Anfang habe ich schon gesagt, mit der Landwirtschaft oder den Landwirten sprechen, sondern über. Mhm. Und der Gipfel ist ja dann, wenn bestimmt wird, wie die Fläche zu handhaben ist, die ja seit Jahrhunderten oft im Besitz einer Familie ist und die nach bestem Wissen und Gewissen das bewirtschaftet hat, nachhaltig die Ertragsfähigkeit erhalten und gesteigert hat. Und jetzt kommen Leute, die oft wenig oder kaum einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, auf keinen Fall einen praktischen, vielleicht einen theoretischen, das will ich gar nicht unterstellen, aber an der Praxis fehlt es oft. Und dann muss festgehalten werden an dem Status. Der Status ist ja auch wieder geschaffen von den bäuerlichen Familien, der oft ein Prozess über Jahrhunderte ist. Und dann hier die Lebensfähigkeit vielleicht vom Einzelindividuen, egal ob das Insekten sind oder Kleinsäugetiere oder Pflanzen, den Lebensraum so geschaffen hat. Und dann kommen Leute, die erkennen das, oh, da wächst ja was Besonderes. Nein, jetzt muss ja die Wiese geschützt werden oder es muss der Waldsaum geschützt werden oder da ist der Feldhamster, dann müssen wir den Acker schützen. Schützen vor wem? Das Gesamtproblem ist hier nicht unbedingt bei den Landwirten oder bei der Landwirtschaft zu suchen, sondern letztendlich an der Dichte, wollen wir es einmal so sagen, des Oberprimaden, an der Bevölkerungsdichte. Es hört sich vielleicht ein wenig hochkomisch an, aber letztendlich ist es so, wir haben eine sehr hohe Bevölkerungsdichte bei uns hier in Deutschland und leider oder auch deswegen, weil keiner eigentlich Verzicht üben will auf irgendeinen Komfort, gibt es ja auch, ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, muss man auch Einschränkungen hinnehmen. Ich will jetzt doch nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt auch so, alles ist richtig, was momentan passiert. Ich habe versucht herzuleiten, warum das jetzt so ist. Und das Umdenken, das wie über viele Jahrzehnte auf Ertrag und Ertrag im Quadrat und das noch und das noch und das noch, bei der Produktionstechnik im Vordergrund stand, ist, muss jetzt auch in kürzester Zeit ja revidiert werden. Und wir müssen jetzt versuchen, einen anderen Weg zu finden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder zu kriegen und auch beim Verbraucher. Das kann aber nicht sein, dass Fremde dann über den Besitz oder über die Wirtschaftsweise bestimmen. Das kann auf keinen Fall sein.
Du hast das ja auch schon mit der Schule eben mal angesprochen. Wie siehst du die aktuelle Lage von Junglandwirten beziehungsweise die gerade auf dem eigenen Hof am Scheideweg stehen, Landwirt zu werden oder nicht? Peter hat sich ja für die Landwirtschaft entschieden. Gibt wahrscheinlich auch welche, die sich vielleicht dagegen entscheiden, vielleicht aufgrund der Gesetze und Verordnung, die du jetzt beschrieben hast, auch, ne, was da alles jetzt noch gekommen ist.
Ja, momentan ist es schwierig, eine Empfehlung überhaupt rauszugeben, wenn ich gefragt werde. Es ist ja so, dass, wie gesagt, die Sachen von außen momentan ja, sehr schwer wiegen. Der Zugriff bis rein ins kleinste Betriebsgeschehen ist also sehr, sehr stark. Die Dokumentationspflichten sind, wie soll ich sagen, die Gesetze sind in Kraft für die Dokumentation. Dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später kriegt man dann eine Vorlage, wo man das dann eintragen kann. Dann ist ein Stichtag zu beachten, der dann wieder verschoben wird, weil das Ganze eigentlich noch nicht funktioniert. Und das haben wir sehr oft. ich muss da ein Zitat von meiner Nachbarin, die auch praktizierende Landwirtin ist, haben wir das letztes Jahr schon diskutiert. Ich habe dann gesagt, ja, eigentlich wollen wir es doch an jeden recht machen. Dann hat sie gesagt, ja, das stimmt. Aber momentan kommen wir mit dem Recht machen nicht mehr nach. Also die Abfolge ist oft so schnell, dass man, wenn man das eine erreicht hat, ist die nächste Hürde schon aufgelegt. Ja? Ohne dass man da mal kurz die Absprungstufe festlegt. Das ist alles sehr schwammig. Ja? In Sachen Düngeverordnung ist ein Beispiel, die ist in Kraft getreten vor kurzem. Jetzt ist aber schon wieder angekündigt, dass nach oben ans drauf kommt. Ja? Das nächste kommt dann 20, geht es dann wieder weiter, wird dann das Ganze nochmal überprüft und dann ist man mit Sicherheit nochmal bei einer Stufe höher dabei. Das letztendlich auch von den Medien, wenn irgendein Diskussionspunkt ist, worum auch immer, ob das jetzt ein Obstbaum ist, ob er stehen bleiben soll oder nicht, ob das eine Baumaßnahme von einem Landwirt gewesen ist, es wird immer in Zusammenhang gebracht, dass das insgesamt die Landwirtschaft momentan mehr negative Auswirkungen wie positive hat, wollen wir es einmal so weitläufig umschreiben. Und jetzt da eine Empfehlung zu geben für Junge, das hast du ja gefragt, es wird mit Sicherheit immer Wege geben. Man muss offen sein für Neues. Ja, das ist einmal ganz entscheidend. Wir müssen sie verabschieden von der bisherigen Sichtweise am Betrieb, wo es durchaus vollkommen in Ordnung war, wenn man das eine, zwei Generationen unverändert einfach weitergemacht hat, hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Aber ich denke, der jetzt dabei bleiben will, muss seine Augen und Ohren auch für landwirtschaftsnahe Sachen offen halten und da versuchen, irgendwo in einer Nische noch zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da in unserem Bereich, also wir sind ja da in Mittelfranken, dass wir jetzt da noch Wege finden in der typischen Tierproduktion, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt Kühe oder ich mache jetzt Mastrinder oder ich mache Schweinemast oder ich mache Ferkelerzeugung oder ich gehe in Geflügel und so weiter, ist sehr, sehr schwierig, weil da die Margen sehr eng momentan sind. Der dritte Punkt kommt noch hinzu. Der Arbeitsmarkt fischt ja mit sehr engem Netz momentan. Ja, es ist sehr leicht, einen Arbeitsplatz außerhalb der Landwirtschaft zu finden, der geregelte Arbeitszeit bringt, wenig Dokumentationspflichten oder gar keine und ansehnlichen Verdienst.
Ich persönlich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, aus das, was ich von Peter halt mitkriege, ne? Also mit geregelten Arbeitszeiten und sowas und was du alles für Auflagen hast, ist schon ganz schön heftig, muss ich schon ehrlich sagen.
Ja, ich meine, es ist eine besondere Situation in der Landwirtschaft, hat man es ja mit Land, steckt ja sogar im Namen drin, wer soll es nicht glauben, mit Land zu tun, das macht ja auch Spaß. Ja, wenn man den Wechsel der Jahreszeiten draußen miterleben darf, ja, die Aufwüchse der Kulturen und wenn man schaut, wie sich dann die Landschaft entwickelt in Jahreszeiten entsprechend, es macht schon Spaß. Ja, es kann man nicht vergleichen mit einem, Anführungsstrichen, normalen Arbeitnehmer. Oft ist er dann auch in einem, so einem Betrieb Besitz da, ja, also es ist landwirtschaftliche Fläche da, sind Wirtschaftsgebäude da und so weiter. Es muss ja auch erhalten werden. Ein wenig an Freiraum hat man ja. Man kann jetzt mit einem 8-Stunden-Tag, ist es schwierig, weil oft bei den Landwirten ist ja Arbeit und Hobby eins. Ja? Und wenn man dann die Hobbyaktivitäten bei manchen noch dazu zählt, ja, dann sind wir ungefähr dort, wo sich ein Landwirt in der Regel bewegt, ne? Vom Zeitaufwand her. Manchen ist halt einfach gegeben, er macht es gerne. Es geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Wirtschaftlichkeit nachhaltig nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Und da sind wir halt in vielen Bereichen dabei. Es wird immer gesagt, ja, und die Landwirte da fahren es wieder an neuen Schlepper. Das ist richtig. Man muss auch schauen, wie die Entwicklung gegangen ist. Wenn man in die 80er Jahre so eine Produktionseinheit Bullen, das waren bei uns immer 5 Stück, wenn die dann verkauft worden sind, dann hat der Schlachterlös den Gegenwert gehabt. Ich will jetzt keine Werbung machen, sagen wir mal vor einer Golfklasse. Trotzdem, ne? Das ist allgemein bekannt. Wäre überhaupt kein Problem, hat man einen China Golf Diesel drum gekriegt. Wenn ich jetzt aber heute denke, muss auf jeden Fall 3 bis 4 Produktionseinheiten, also 15 bis 20 Bullen verkaufen anstatt 5, ist 3- bis 4-fache, um ich eben den gleichen Gegenwert als Automobil wieder zu kriegen. Ne?
Krass.
Ja? Ja, ja, ist so. Ähnliches beim Getreide. Der Getreidepreis hat sich, unterliegt Schwankungen, ganz klar. Im Schnitt hat er sich kaum verändert, die letzten 35 Jahre. Und da ist dasselbe. Da müssen wir jetzt schauen, die Flächen müssen effizienter bewirtschaftet werden. Dazu gehört eine gewisse Produktionseinheitengröße. Ja, ich mit 15 Hektar Landwirtschaftsfläche kann man heute eigentlich im Feuerwerk nicht mehr überleben, ne? Außer vielleicht im Gemüsebau oder in die Sonderkulturen, also spezielle Obstbau und sowas. Aber in der normalen Landwirtschaft, wie sie bei uns da in der Gegend ist, wo auch die Voraussetzungen was anderes kaum zulassen, braucht man entsprechend auch die Fläche dazu, um die effizient bewirtschaften zu können. Das heißt, die Arbeitszeit ist ja das, was teuer geworden ist, und auch der Kraftstoff, der sich auch ums Mehrfache verteuert hat. Dann muss ich schauen, wenn ich jetzt ein 3-Meter-Gerät habe, brauche ich natürlich länger pro Hektar, als wenn ich ein 6-Meter-Gerät habe. Da sind wir uns ja einig. Auch der Dieselaufwand wird dann geringer und die Arbeitszeit geringer, also die Produktivität steigt. Dazu brauche ich aber den sogenannten neuen Schlepper oder den großen Schlepper, der dann draußen wieder gut wahrgenommen wird, weil er der größer ist, und der Mensch ist ja ein visuelles Tier, sage ich jetzt einmal. Alles, was neu ist, wird er sofort, ui, ne? Da fährt er wieder vorbei.
Ja, der hat sich den gekauft, weil er damit Spaß hat sozusagen, denkt man vielleicht. Aber hat ja einen Grund, warum er den hat.
Ja, ja. Vielleicht sollten wir mal nachfragen, alle die Schlepper, die finanziert sind, sollen blaue Rundumleuchten kriegen oder eine weiße. Ich glaube, wir könnten vor lauter Blitzlichtgewitter gar nicht mehr fahren. Das weiß man nur nicht, aber es wird immer unterstellt, dass das ja überhaupt kein Problem ist. Aber es kauft sich kein Landwirt irgendeinen größeren Schlepper zum Spaß. Nein.
Das glaube ich auch. Und das andere denken halt so, boah, der hat einen fetten Schlepper, der will zeigen, was er kann oder so, aber dass es eigentlich darum geht, effizient zu arbeiten, weil er sonst nicht überleben kann. Ne, da Richtig. Denkt halt keiner drüber nach.
Ja.
Jetzt vielleicht noch zum Schluss. Wie siehst du aktuell die Zukunft der Landwirtschaft, vor allem aus Sicht als Landwirt, vielleicht aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht, ja, wir diskutieren auch in der Familie momentan viel drüber, wie das wohl weitergehen könnte. Ja, das ist also Kaffeesatzleserei, irgendeine Prognose, aber muss ich ja abgeben. Wir haben einen massiven Strukturwandel noch vor uns, der sich extrem beschleunigen wird die nächsten Jahre, aus verschiedensten Gründen. Da könnten wir jetzt wieder eine Stunde lang drüber referieren, welche Gründe dazu beitragen. Dann müssen wir sich im Klaren drüber sein, dass salopp gesagt mehr von außen noch in die Bewirtschaftungsweise reingegaggert wird. Ob das sinnvoll ist oder nicht, lassen wir dahingestellt. Es wird stattfinden. Wir sind am Anfang einer Zwangsökologisierung der Landwirtschaft, Klammer auf, Bienenvolksbegehren, Klammer zu. Das, wo 90% oder 95% gar nicht gelesen haben, was wirklich dahinter steht. Das nächste ist jetzt noch, dass man sagt, wie kann man dann auch das auffangen, wenn das alles in die Richtung geht, wie richte ich meinen Betrieb aus? Das heißt, ich sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Ich muss versuchen, durch Innovation, durch betriebsleiterische richtige Entscheidungen, versuchen, meinen Weg zu finden. Und ich bin mir sicher, dass bei vielen Betrieben das in Richtung Nebenzuerwerb noch kommt, dass außerlandwirtschaftlich noch Tätigkeiten aufgenommen werden. Ob die jetzt aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit ist, das bleibt dahingestellt. Und es wird auch nach wie vor noch die sogenannten Vollerwerbsbetriebe geben, die sich aber anders darstellen und anders strukturiert sind, so wie es wir momentan haben.
Das glaube ich auch, dass es für viele, vor allem kleine Betriebe, wahrscheinlich immer schwieriger wird, sich über Wasser zu halten, und eher wahrscheinlich die größeren Betriebe einfach immer größer werden und die kleinen immer mehr verschwinden wahrscheinlich auch, ne?
Ja und nein. Es ist nicht unbedingt so, dass Größe ist gleich Erfolg. Ja, das kann man so eigentlich nicht sagen. Wo die Grenze ist, das kann man natürlich auch nicht festschreiben. Tendenziell ist es ja so, dass die Betriebe immer mehr Fläche bewirtschaften pro Einzelbetrieb, im Schnitt immer mehr Tiere halten pro Einzelbetrieb. Wo die Grenze ist, schwierig, wage ich kaum Prognosen. Es gibt bei uns jetzt in Mittelfranken einige Betriebe, wenn wir bei der Milchkuhhaltung bleiben, wo ich jetzt auch lang tätig war, mit 400-500 Kühen, manche reden von 600 noch aufzustocken. Ob da die Grenze erreicht ist, kann ich nicht sagen. Aber es wird in vielen Bereichen die kleinen Betriebe in der klassischen Produktionstechnik, da muss ich dir recht geben, die werden mit Sicherheit aufhören. Aber in der Ackerproduktion und so weiter, da muss man schauen, ob man nicht vielleicht, und da sind schon viele am Start, dass man in Richtung Sonderkulturen gibt oder solche Sachen, dass man da noch Nischen findet. Aber die werden dann oft dann auch ja in Neben- und Zuerwerb dann geführt. Jo. Doch, es geht die Tendenz sicherlich zu größeren Betrieben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, da und dort ist die Grenze erreicht. Das traue ich mir nicht sagen. Der eine kommt mit 50 Hektar zurecht und der andere kommt wirtschaftlich mit 300 nicht zurecht.
Dann danke ich dir für deine Horizonterweiterung. Also mir hast du nochmal einen richtig guten Einblick gegeben. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich dafür, für das spannende Interview.
Bitte, bitte.
Und dann wünsche ich dir alles Gute.
Ja, Thorsten, danke.
Ja, Thorsten, du hast ja durchgeführt. Wie fandest du es denn jetzt für dich? Ich kenne ja seine Meinung und Einstellung schon, weil ich bin ja der Sohn. Aber ja, wie war es denn jetzt für dich so mal, ja, das von niemand anders als von mir zu hören?
Ja, ich fand es echt gut. Vor allem ist er auch ins Detail gegangen, was ich gut fand, weil du dadurch eigentlich so den ganzen Zusammenhang ein bisschen besser, man den Zusammenhang besser sieht. Vor allen Dingen bei der Frage, wie er die aktuelle Lage in der Politik sieht, im Gegensatz zu früher, fand ich das auch sehr interessant, wie er halt so den Werdegang sozusagen aufgezeigt hat, warum das jetzt so ist, wie es jetzt ist. Ja? Ich glaube, dieses Wissen fehlt auch einigen, um das zu beurteilen können, aber auch natürlich das mit den Schleppern, dass man größere Schlepper braucht, um effizienter zu arbeiten, nicht um damit anzugeben. Ne? Und das natürlich... Die Verbraucher sehen natürlich nur, was nach außen dringt, wie die großen Schlepper und sowas, ja. Und da gibt es dann wahrscheinlich Meinungen, die vielleicht nicht ganz so korrekt sind, die man sich da vielleicht dazu einbildet. Genau, aber auf jeden Fall insgesamt ein sehr interessantes, horizonterweiterndes Interview.
Ja, ich fand es auch echt super. Hab dann auch nochmal zu ein paar Punkten, eigentlich möchte ich da auch nochmal gern vielleicht zwei, drei Worte aus meiner Sicht jetzt auch nochmal dazu sagen. Mhm. Und vor allem, er hat ja, sag ich mal, die verhältnismäßig lange Geschichte, vor allem aus der Sicht der Politik, aber auch ein Stück weit aus der Sicht der Gesellschaft ja erzählt, wie es von früher eben entstand und wie es eben heute dann ist. Und ich möchte eigentlich noch dazu sagen, zum Stand heute, es ist halt so, es muss sich ja keiner mehr Sorgen über irgendwas machen, ja. Er hat es ja ganz gut hergeleitet. Früher war die Ernährungssicherung entscheidend, ja. Jeder war froh, dass was da war und dann irgendwann war es ja gegeben. Und jetzt macht sich kein Mensch mehr Gedanken drüber und will eigentlich nur noch Selbstverwirklichung betreiben und ja, und sucht sich halt dann ein Thema und bei vielen ist es halt dann irgendwie das Umweltthema und so weiter. Ja, aber was das für Konsequenzen hat und was da dahinter steckt, da machen sich, glaube ich, nicht alle immer so Gedanken drüber, dass da ja eben auch irgendwo das Essen herproduziert wird. Ja, was halt mein Gedanke dazu auch ist, dass einfach ich momentan das Gefühl ein Stück weit habe, dass der ganze Schuss nach hinten losgehen kann oder vielleicht auch wird, je nachdem, wie sich das weiterhin entwickelt. Weil es wird ja immer nach den kleinbäuerlichen Betrieben und nach der kleinstrukturierten Landwirtschaft und der schönen Idylle wird ja gerufen und will ja jeder haben und das wird auch propagiert in den Werbungen und in Medien und Produktaufdrucken und so weiter. Aber dass das halt nicht darstellbar ist, ja, hat ja mein Vater ja auch im Interview erklärt, dass man als kleiner Betrieb einfach auch seine Familie nicht mehr ernähren kann, wenn die Auflagen und gesetzlichen Rahmenbedingungen in die Richtung gehen, in die sie momentan gehen, dann wird sich einfach der Landwirt sagen, na gut, es sind ja keine Anreize mehr dafür geschaffen, um ein kleiner Landwirt zu bleiben. Mhm. Ja, und würde ja niemand machen, nur, ja, wie er gesagt hat, es gibt manche, die machen es aus Leidenschaft, ja, aber irgendwann ist die Leidenschaft halt eben auch mal zu Ende und dann wird es halt immer mehr an den großen Betrieb gehen, weil er einfach sich darauf spezialisiert und das, glaube ich, ist momentan, glaube ich, das Problem, was hoffentlich nicht zu spät erkannt wird, ja, dagegen zu steuern.
Mhm. Vor allem hat er ja auch Innovation angesprochen, ne? Was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich auch ziemlich interessant finde, weil du es ja auch öfter mal gesagt hast, ne? Umdenken, andersdenken und sowas, ne? Innovativ sein, das ist, glaube ich, so, was vielen vielleicht sogar das Überleben sichert, oder?
Ja, und aber absolut. Aber genau das möchte ich auch nochmal ganz klar rausstellen. Ich weiß nicht, ob es so klar rauskam, ist, es wird ja in der Bildung, vor allem in der Landwirtschaft, seit, wie er gesagt hat, 30 Jahren immer das Gleiche gelehrt. Es sagt zu uns ja keiner. Im Endeffekt ist in der Landwirtschaft das ja so, es ist sehr gesteuert, staatlich gesteuert. Hat er ja auch gesagt, ne, die Bildung ist gesteuert. Was im Lehrplan mehr oder weniger steht, in Anführungsstrichen, das wird gelehrt. Und so sind auch die Landwirte natürlich draußen. Das, was die lernen, irgendwo natürlich beeinflusst es die ja auch ganz stark. Und da fehlt jetzt Umdenken halt schon in der Bildung, ja. Mhm. Und es ist halt nicht jeder so in seinem Kopf so innovativ, dass sie sich was Neues ausdenken. Es geht halt einfach da für mich schon los, dass da einfach schon, sag ich mal, ja, das von staatlicher Seite auch irgendwo eine Aufgabe wäre, da neue Anreize zu schaffen, auch in eine andere Richtung zu gehen. Ja, natürlich kann jeder Landwirt für sich selbst was tun, aber es sind halt nicht alle so innovativ im Kopf. Es ist halt einfach so.
Ja, aber wie du auch gesagt hast, im Lehrplan, ja, wenn man da so ein bisschen vielleicht in die Richtung gehen würde, das hast du ja, glaube ich, auch schon mal irgendwo angesprochen, Richtung Innovation ein bisschen umdenken, die Landwirte zu bringen, nicht nur das alte Lehren, ne? Aber das ist ja, das hast du ja auch gerade gesagt, das ist halt einfach das Problem. Ja.
Also wir stehen, glaube ich, schon ein Stück weit auch momentan an einem Scheitelpunkt. Will ich jetzt nicht so krass beschreiben, aber ich habe momentan schon das Gefühl, vor allem die letzten 2, 3 Jahre, dass wir an einem Punkt stehen, wo ein großer Umbruch stattfinden wird. Und die Richtung, wo es hingeht, ja, da haben wir, glaube ich, momentan noch Einfluss drauf, aber wie mein Vater eben gesagt hat, da muss jetzt reagiert und jetzt das praktisch gemacht werden, weil wenn man da jetzt noch 2, 3 Jahre, 4 Jahre so zuschaut, dann wird sich das gewaltig ändern, weil der Strukturwandel, ich glaube, der geht jetzt erst richtig los noch.
Frage von mir, wo hast du mit am meisten zu kämpfen, so in dem Ganzen?
Also momentan ist es definitiv zum einen, sag ich mal, das Persönliche, wie soll ich denn jetzt sagen, die von der Gesellschaft immer mehr oder weniger negativ dargestellt zu werden, von den Medien eigentlich immer negativ dargestellt zu werden, zumindest oft, ja, das finde ich schon ein großes Problem für mich, ja, dass der ganze Berufsstand, der ganze Beruf, vor allem natürlich auch das, was wir tun, was find ich lebenswichtig irgendwo ist, dass das so oft negativ diskutiert wird. Das finde ich schon mal grundsätzlich ein Problem, weil natürlich belastet das sowas einen auch, wenn man immer denkt, ja, das ist sowieso gesellschaftlich gesehen alles falsch, was ich tue. Ne?
Ja.
Das macht mir sehr zu schaffen, wenn ich draußen mit dem Schlepper durch die Gegend fahre und habe das Gülle fast dran oder einen Düngerstreuer oder eine Pflanzenschutzspritze. Ich habe immer das Gefühl, ich bin auf der Straße irgendwie ein Schandfleck, wenn ich auf der Straße mit dem Schlepper fahre. Und das ist für mich schon so ein Thema, wo ich mir wirklich oft denke, also das ist echt schade, dass das so ist. Ja. Und ansonsten, was für mich momentan auch persönlich jetzt ein großes Problem ist, ist einfach momentan auch, sage ich mal, die Verordnungen, Gesetze, die, wie mein Vater gesagt hat, das eine Gesetz ist noch nicht richtig in Kraft, es gibt noch nicht mal die Umsetzungsmöglichkeiten sind noch nicht mal gegeben wir müssen es schon wieder novellieren und wir setzen noch 2, 3 andere Gesetze noch mit drauf. Und ich habe wirklich zu kämpfen momentan und das gibt mir wirklich, ich sag mal, ja, eigentlich finde ich das echt blöd, weil ich ungefähr mittlerweile 20-30% meiner Zeit im Büro sitzen muss, um irgendwelche Formulare, Verordnungen und Gesetze zu befriedigen. Und letztens hat zu mir einer gesagt, na, da kann ich mir gleich einen Bürojob suchen, weil da verdiene ich das Geld leichter, habe weniger Aufwand und muss mir keine Gedanken drüber machen, ob das alles richtig ist, was ich tue.
Nee.
Und so habe ich momentan ein bisschen das Gefühl, ja, also so geht's mir.
Was ist denn dein grundsätzlich größter Aufreger? Ist es das schon, was du gerade geschildert hast?
Ja. Auf jeden Fall schon. Also das muss ich schon sagen. Also vor allem die gesetzliche, politische und Verordnungsseite, das ist eigentlich für mich momentan das Schwerste, mit dem ich zu kämpfen habe.
Okay.
Alles andere, glaube ich, das sind Sachen, die sind okay, da muss man halt damit leben. Aber also was ich momentan wirklich am Papier kriege, das ist eigentlich für mich nicht mehr schön, weil es belastet mich durchgehend. Ja, ich habe keinen Tag, an dem ich mal einfach meine Arbeit erledigen kann, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf haben muss und habe, ich muss ja noch ungefähr 15 verschiedenste Sachen erfüllen und ausfüllen bis zu dieser Frist und wenn ich das nicht mache, dann passiert das und das und das und das ist wirklich, also ich muss wirklich sagen, wenn ich da gerade schon drüber rede, Ich merke es ja schon, ist das, also das ist absolut schlimm. Es verfolgt mich und belastet mich.
Ja.
Ja. Und was ich noch gerade noch sagen möchte, ist, ich befasse mich ja glücklicherweise schon seit Jahren mit Alternativen, auch den Hof irgendwo vielleicht in eine andere Richtung zu bringen und alternative praktisch Möglichkeiten zu finden. Und ja, aber da tue ich mich halt wirklich auch schwer, weil ich einfach mit dem Tagesgeschäft schon so gebunden bin, habe ich halt einfach nicht so viel Zeit und Freiheit immer, damit ich halt auch einen neuen Betriebszweig finde. Es ist halt leider so. Ich muss ja irgendwo noch meinen Betrieb auch irgendwie leiten. Mit meinem Vater natürlich, zusammen mit meiner Familie halt.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt auch einer der Probleme. Dein Vater hat es ja auch angesprochen mit Nebenverdienst sozusagen, ja, dass man die Landwirtschaft nebenbei macht, aber das ist natürlich auch heftig eigentlich, ne, wenn du einen Betrieb zu führen hast und musst dann nebenbei noch woanders arbeiten, um Geld zu verdienen, ne?
Ja. Ja. Ja, wäre auf jeden Fall mega interessant. So.
Ja. Das war übrigens der erste Teil unserer Themenreihe, die Zukunft der Landwirte. Und in der nächsten Folge hoffentlich ist dann die Jessica wieder dabei, die uns da auch, glaube ich, irgendwas zu sagen hat.
Aus ihrer Sicht, vor allem halt eben auch, glaube ich, aus der Sicht jetzt als Studentin, vor allem, da kriegt man, glaube ich, nochmal ganz andere Richtungen mit.
Ja.
Ja.
Sind wir gespannt. Wir wissen es ja auch noch nicht, was uns da auf uns zukommt.
Ja.
Viele Grüße an Jessica und
gute Besserung für die Technik.
Genau.
So weiter.
Wir hören uns.
Ja.
Ja, gut.
Ansonsten, wenn euch hier noch Fragen gekommen sind, wenn ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt, dann nehmt euch ein Beispiel am Simon und am Armin und schickt uns einfach eine Mail oder einfach auch einen Audiokommentar an die info@farmcast.de und ansonsten
auf Facebook unter Farmcast-der-Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-podcast und auf Twitter Farmcast-podcast zusammengeschrieben. Nochmal kurz auf die Shownotes hinweisen, die Links zu diesem Glyphosat-Zuckerersatz sind in den Shownotes, genau.
Ja, und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns einfach da, wo du uns hörst und
wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast
mit Peter
und Thorsten.